Wenn dann Übernahmeangebote kommen, sind die Prämien, die geboten werden, oft extrem hoch im historischen Vergleich.
Ich glaube, 13.000 Millionäre sind da weggezogen. Mal im Vergleich zu Deutschland, da waren es irgendwie ein paar hundert.
Seit ein paar Monaten hat Goldman Sachs in New York wieder eine Russland-Abteilung, um Kunden bei zukünftigen Geschäften in Russland zu helfen. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht.
Lieber Sven, wo bist du denn gerade?
Ich bin gerade in London, also wenn wir heute über Großbritannien sprechen wollen, dann bin ich sozusagen am richtigen Ort.
Okay, das ist gut, dass ich dich da erreiche, denn du hast mir gesagt im Vorfeld, du hast es dieses Jahr fast ein bisschen übertrieben mit der Reiserei. Also ich komme mir vor wie bei mir selbst, ich war auch so viel in der Luft wie noch nie. Wo warst du überall dieses Jahr schon?
Sehr viel in den USA, wo sich einfach viel tut und wo ich denke, man muss einfach vor Ort sein und mit den Leuten sprechen, auch in ganz unterschiedlichen Regionen, nicht nur New York, sondern ich war auch zum
Ja.
Beispiel in Austin, ich war auch mal oben in Kanada und man muss sich da selber eine Meinung bilden, was genau da passiert. Aber am Ende des Tages, bei jeder Reise komme ich immer durch London, weil von den Kanalinseln fliege ich eben erst nach London und dann fliege ich weiter. Insofern denke ich, dass ich in Großbritannien so weiterhin den Finger am Puls habe.
Ja. Lass uns mal am Anfang über London, über Großbritannien sprechen. Wenn man so die Medien verfolgt, dann kriegt man ja selbst in den normalen öffentlichen Medien so mit, dass es da ganz schön, sage ich mal, rumort, um das mal so auszudrücken. Es gibt es natürlich, ich habe das am Wochenende in Deutschland verfolgen können, in der Welt, also in Weltnachrichten. Und da hieß es, da war eine Demonstration mit 100.000 Menschen in London. Und dann habe ich die Bilder dazu gesehen und dachte, das können da jetzt nicht 100.000 gewesen sein, das sieht ein bisschen mehr aus. Was ist los aktuell gerade in London? Oder was war los?
Also, man muss sagen, die Stimmung hier ist unterirdisch und die Lage ist gespannt. Das kann man nicht anders ausdrücken. Zur Stimmung kommen wir nochmal zurück, wenn es um Aktien geht. Zur gespannten Lage, da geht es natürlich um Politik. Wir haben hier eine Labour-Regierung, die sehr links ist, die aber gleichzeitig viele Dinge macht, die man eigentlich von der Tory-Regierung erwartet hätte. Also zum Beispiel die Grenze zu sichern oder es zumindest zu versuchen. Die aber gleichzeitig auch zum Beispiel nicht im Wege steht, wenn hier Leute verhaftet werden, weil sie auf Social Media was gepostet haben, was einfach ein bisschen zu kritisch ist. Und das Ganze führte jetzt dazu, ist natürlich eine lange Geschichte, ist komplex, gibt immer unterschiedliche Meinungen dazu. Das Ganze führte jetzt dazu, dass in den letzten Wochen es hier quasi Mode wurde, unter den Oppositionellen sozusagen die britische Flagge oder die englische Flagge zu zeigen, am Haus aufzuhängen oder an Autobahnbrücken. Und das Ganze kulminierte letztes Wochenende in einer Demonstration in London, wo es eben darum ging, wir sind Großbritannien, wir sind Patrioten, jeder hatte eine Flagge dabei. Und wie du schon sagtest, also es gab da ganz unterschiedliche, wirklich die unterschiedlichsten Berichte, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also ich habe auf der BBC einen Bericht gesehen, da hieß es mehrere 10.000. Andere Leute, die dabei waren, sagten bis zu 3 Millionen. Man guckt sich dann Videos an, versucht irgendwie mit künstlicher Intelligenz herauszufinden, wie viel waren es denn jetzt wirklich. Also, wie so oft, die Wahrheit ist weder schwarz noch weiß. Es liegt dann irgendwo, ich will jetzt nicht sagen die Mitte, weil das sieht nach einer bestimmten Zahl aus, aber es war sehr groß. Und hier rumort es auf jeden Fall im Land. Es sind wahnsinnige Spannungen hier wegen Einwanderung, Kontrolle sozialer Medien. Die Steuern gehen durch die Decke. Und es ist einfach keine Perspektive da, dass sich was ändert. Und ich glaube, das ist das Schlimme, was dazu führt, dass im Moment die Leute, die sich politisch nicht repräsentiert fühlen, nicht repräsentiert fühlen, auf die Straße gehen. Und das geht durch alle Schichten. Also da ist jeder dabei. Ich kenne Leute, die am Sonntag da dabei waren. In Anführungszeichen, das sind ganz normale Leute gewesen.
Ja, es wird ja auch immer dann bei uns so ein bisschen geframed, da ist der rechtsradikale Hooligan vorweggelaufen und dann sagt man so quasi, da sind alle anderen, die ihm hinterherlaufen, genauso. Das ist es mit Sicherheit nicht. Wir hatten in einem der letzten Videos, wo wir miteinander gesprochen hatten, unter anderem das Thema Brexit besprochen. Also man merkt es auch schon ein Stück her. Und einer der Gründe ja auch beim Brexit war ja, dass viele in Großbritannien gesagt haben, naja, wir wollen eben diese EU nicht mitmachen, wir wollen auch diese Emigration nicht mitmachen, die man da in der ganzen EU hat, sondern wir wollen uns quasi abschotten. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass quasi auch England, Großbritannien geflutet wird von Emigranten, die da illegal ins Land kommen. Wie geht das? Weil ich meine, jetzt kann man sagen, hey, ihr seid doch eine Insel, ihr könnt euch doch im Grunde genommen abschotten. Ne? Also warum ist das so, dass so, also ist es tatsächlich so, kommen wirklich so viele Menschen illegal jetzt nach Großbritannien? Und wenn ja, warum?
Ja, es ist eine insgesamt recht absurde Situation. Also bei der Brexit-Abstimmung stand das Thema Immigration, Grenze sichern und nicht mehr beliebig viele Leute hier reinlassen, unkontrolliert reinlassen, stand ganz oben auf der Agenda. Und ironischerweise ist die Einwanderung nach Großbritannien seitdem noch stärker gestiegen und auf ein historisches Hoch. Und es ging schon auf ein historisches Hoch unter der letzten Regierung, den Tories, die ja in Anführungszeichen die sogenannten Konservativen waren. Und es gibt dann da wieder verschiedene Unterstatistiken. Also zum Beispiel kamen wahnsinnig viele Leute aus Italien hierher. Also wenn es um Immigrationszahlen geht, sind es gar nicht mal unbedingt die Boote, die da über den Kanal kommen. Die sind in der absoluten Zahl zwar signifikant, aber jetzt nicht wirklich der größte Faktor. Das Thema in Großbritannien ist einfach, hier kann in Anführungszeichen jeder herkommen und einfach bleiben. Und das war schon immer so. Ich bin ja 98 hierher gezogen und es war schon immer bekannt, dass viele Leute in London, wo ich bin, wohnen, dort gar nicht wirklich registriert sind, aber zum Beispiel auch trotzdem das Schulsystem und das Doktorsystem nutzen. Und es waren früher gar nicht mal unbedingt Einwanderer aus Afrika, das waren Leute aus Osteuropa zum Beispiel. Und da hat England einfach nie wirklich die Kontrolle gehabt. Und mittlerweile sind wir am Punkt, wo man, wenn man sich in London umschaut, muss man sagen, das ist keine englische Stadt mehr, da, also je nach Stadtteil, aber also im Grunde genommen ist es hier völlig überfremdet. Und ja, die in Anführungszeichen, die schon länger hier sind, wie man in Deutschland sagt, oder die schon länger hier gewesen sind, wie Frau Merkel mal gesagt hat, die haben dann natürlich gewisse Probleme damit, weil die Infrastruktur zum Beispiel nicht mithalten kann. Also Schulen, öffentlicher Verkehr und so weiter und so fort. Und jetzt kommen halt hier auch die Kriminalitätsstatistiken raus, mal nach Länder der Herkunft sortiert. Und im Moment leidet hier jeder unter den steigenden Steuern. Die sind auf Rekordniveau und müssen weiter steigen, weil der Staat es einfach alles nicht mehr bewältigen kann. Und es ist kein gutes Gemisch und deswegen, um es nochmal zu sagen, ist die Stimmung hier absolut unterirdisch, wenn man mit den Leuten spricht. Und es ist keine Perspektive da, dass sich was ändert, weil die Labour-Regierung ist jetzt halt mal bis 2029 gewählt und wenn nichts Dramatisches passiert, läuft es jetzt halt einfach, es läuft einfach mal so weiter, jahrelang. Also was tun? Und dann geht halt der ein oder andere auf die Straße.
Ja, jetzt gibt es ja, es gibt zwei Sachen, die interessant sind, aber zu einer muss ich was wissen von dir, weil ich weiß es nicht. Wir haben ja in Deutschland eine Massenemigration, die einfach in die Sozialsysteme einwandert. Also jeder, der halt kommt, wird ja relativ finanziell gut gestellt, ne? Teilweise besser als jemand, der in Deutschland arbeitet. Und dann kann man ja sogar verstehen, warum man nach Deutschland geht, weil wenn ich halt da so viel Geld bekomme für nichts tun, dann ist das ja von den Menschen absolut nachvollziehbar, dass sie das tun. Wie ist das in Großbritannien? Wenn da jetzt jemand kommt, kriegt der auch so eine gute soziale Fürsorge oder, also was heißt gut, aber kriegt der so eine soziale Fürsorge oder ist es so wie in anderen Ländern, wie wenn du nach Amerika gehen würdest, zumindest früher war es ja so, da konntest du noch nach Amerika gehen, dass du dann einfach auch gar nichts bekommst. Und wie ist es in England, Großbritannien?
Also ich würde sagen, es ist ähnlich, aber nicht gleich. Ich bin jetzt kein Experte für das deutsche Sozialsystem, aber was ich mir so angelesen habe, ist eben, in Deutschland geht es denen wirklich sehr gut. Und ich sage einfach mal, Deutschland ist auch nicht unbedingt das Land, wo man sich als jemand, der von weiter angereist ist, relativ leicht integrieren könnte, kulturell und von der Sprache her. Und da hat England immer gepunktet und deswegen kommen halt einfach auch viele Immigranten. Sogenannte Immigranten, illegale Einwanderer, wie auch immer man sie nennen will, kommen halt nach England, weil man sich hier besser integrieren kann und durch Sprache und Kultur und die Geschäftskultur auch eher die Chance hat, dann wirklich mal in Anführungszeichen hier richtig einheimisch und ansässig zu sein. Und das ist ja an sich was Positives. Und das war schon immer so und deswegen ist Großbritannien ein Magnet. Von der Sozialabsicherung war es hier auch schon immer so, dass wir irgendwo so in der Mitte waren zwischen Deutschland, dem extremen Fürsorgestaat und Amerika, wo es relativ wenig gibt. Da sitzt England in der Mitte. Insofern, ja, es ist ein Faktor, der anzieht, aber es ist insgesamt doch auch wieder ein bisschen anders. Es gibt da Schattierungen.
Du hast schon gerade gesagt, die Steuern müssen eigentlich weiter steigen, weil der Staat quasi auch wie in Deutschland oder wie in anderen Ländern fast pleite ist. Er kann das gar nicht machen. Wo will er es hernehmen? Jetzt habe ich eine Statistik gesehen, die mich sehr, sehr überrascht hat, und zwar die Auswanderung von Millionären. Und die drei führenden Länder, wo Millionäre auf der Welt wegziehen, um woanders hinzuziehen, war Nummer eins China. Gut, das kann man sich vorstellen, wer will unter den Kommunisten leben, ne? Dann Nummer zwei war Russland, das kann man sich auch irgendwie erklären. Und dann aber erschreckend hoch für mich, so, weil es mehr als 10.000 waren, war England dabei, also Großbritannien. Ich glaube, 13.000 Millionäre sind da weggezogen. Mal im Vergleich zu Deutschland, da waren es irgendwie ein paar hundert. Warum ist das so? Sind's das, ich meine, man sagt immer, hey, wenn du Geld hast, dann kannst du doch immer was mit den Steuern machen und so. Aber warum, das ist ja extrem auffällig und ich sehe es auch hier in Dubai, wie viele Menschen aus Großbritannien hierher kommen. Also jeder zweite gefühlt ist ja jetzt mittlerweile ein Brite hier. Also ich glaube, der viertstärkste Käufer im Dubai-Immobilienmarkt aktuell. Und was treibt denn diese reichen Menschen, die ja auch immer gerade auch in London waren, wo man sagt, wenn du Geld hast, dann geh nach England, dann kauf dir in London eine Wohnung und so. Was treibt diese Menschen aus London, aus England, was treibt die da gerade weg?
Also ich habe ja selber mal eine Einwanderung bzw. Auswanderungskampagne gemanagt, als ich über 100 Leute auf die kleine Kanalinsel Sark brachte, wo ich wohnte. Und insofern habe ich sehr, sehr viel mit Auswanderern, die dann eben bei mir eingewandert sind, zu tun gehabt. Und aus der Erfahrung muss ich sagen, es sind immer mehrere Gründe, warum Leute ein Land und ihre Heimat verlassen. Es ist selten ein einziger Grund. Also wenn man auf Social Media sieht, Steuern in England hoch, 10.000 Millionäre ziehen weg, ist es ein bisschen irreführend aus meiner Sicht. Die Leute ziehen nicht nur weg wegen den Steuern, sondern sie ziehen weg meistens wegen vier oder fünf Gründen. Das fängt an mit Sicherheit. Hier in London muss man sagen, gefühlt, es ist jetzt kein wirklich unsicherer Ort, aber die Sicherheit, die man hier früher mal hatte, die ist jetzt einfach weg. Es ist die Weltkapitale für Mobiltelefondiebstahl. Mittlerweile hat man sich auf teure Uhren umspezialisiert und da gelegentlich kommt auch mal ein Fall vor, wo jemand mit einer Machete gedroht bekommt, die Hand abgehackt zu bekommen, um an die Uhr zu kommen. Also hier geht es auch schon ein bisschen wild zu mittlerweile. Das spielt in die ganzen Beweggründe rein. Qualität des Schulsystems, Qualität des Gesundheitssystems, Qualität und Preise der verfügbaren Immobilien. Da punktet natürlich Dubai auch sehr stark. Ich werde da auch jetzt demnächst nochmal drüber schreiben. Und in Großbritannien ist es im Moment auch einfach so, wie ich schon zweimal gesagt habe, die Stimmung ist einfach irgendwie echt unterirdisch. Ich habe sowas in 27 Jahren noch nicht erlebt. Und dann letztlich sind halt Leute, die viel Geld haben, meistens auch ein bisschen älter. Und wer über 50 ist, orientiert sich vielleicht dann auch ein bisschen um Richtung, ja, ich will mehr Sonne haben. Ich würde mir zum Beispiel, ja, Portugal, Lissabon anschauen. Ich war da letztes Wochenende. Lissabon hat sich extrem gut gemacht. Die bieten dort interessante Steuerpakete an. Und da landen dann auch viele Briten. Es gibt diesen tollen Steuerdeal in Italien. Dubai ist natürlich eine glänzende Alternative. Also da kommt so allerlei zusammen. Ja, aber die Leute gehen hier weg. Das hilft nicht. Und mittlerweile ziehen ja auch Unternehmen hier weg. Oder haben jetzt in den letzten Wochen große Investitionspläne gestrichen, weil sie sagen, England ist einfach nicht mehr der Standort. Und das tut natürlich schon weh. Also wirtschaftlich, England ist nach wie vor, wo sind wir jetzt, glaube ich, die fünftgrößte Volkswirtschaft, so ungefähr in dem Beritt. Aber so richtig nach vorne geht es hier nicht und man lebt halt von der Substanz und die Dynamik ist weg. Das ist das, was eigentlich schade ist. Ich habe London erlebt, als hier richtige Dynamik war. Technologie und Finanzunternehmen gegründet wurden und im Moment lebt man hier gut. Die Restaurants sind voll. Ich habe das jetzt die letzten Tage wieder erlebt, trotz der gestiegenen Preise. Aber es ist einfach ein Low-Growth-Standort, wo ja viele nach und nach einfach sich überlegen, woanders gibt es bessere Alternativen.
Ja, man sieht es ja auch immer, du hast Stimme heute schon zweimal erwähnt. Man sieht ja auch, wenn man sich die Zinsen sich anschaut, in England steigen auch die Zinsen aktuell wieder. Also das heißt, wir haben, obwohl ja alle, die ganze Welt senkt gefühlt die Zinsen, aber in England steigen sie ein bisschen an. Genau übrigens ja wie in Frankreich, ne, da haben wir auch Riesenprobleme. Die Franzosen ja jetzt höhere Zinsen als die Südländer, also das heißt höher als Griechenland, als Spanien, als Italien. Wann hat es das zum letzten Mal gegeben? Erstaunlicherweise, und da können wir jetzt mal so ein bisschen den Schwenk machen, auch zu den Aktienmärkten. Ich verfolge immer auch den FTSE 100 und der war ja jetzt, ist ja noch gar nicht so lange her, erst auf Allzeithoch. Ist ja auch die letzten Tage ein bisschen runtergekommen, aber der war ja erst noch auf Allzeithoch. Das heißt, wir haben das gleiche Phänomen so ein wenig wie in Deutschland. Auch da die Stimmung katastrophal, viel so, das wird sowieso alles nichts mehr und der DAX macht ein neues Allzeithoch. England jetzt genauso. Wie erklärst du dir das? Also ich habe ja für mich auch eine Erklärung, aber wie hast du die Erklärung, warum steigen diese großen Aktien weiter an, wenn doch die Stimmung in den Ländern entsprechend so mies ist und auch natürlich die Wirtschaft auch so mies. Also es ist ja nicht so, dass es nur ausgedacht wäre, sondern es gibt ja riesengroße wirtschaftliche Probleme, die man hat.
Ja, und man muss sagen, einerseits ist der FTSE jetzt mal auf Allzeithoch, andererseits, wenn man mal ihn über die letzten 20 Jahre anschaut, ist die Performance im Vergleich zum S&P 500 auch alles andere als besonders berauschend. Hier in England ist immer ein bisschen der Sonderfall gewesen. Wir haben hier den FTSE 100, der war früher immer sehr stark lastig Richtung Öl, Gas, Banken, so Old Economy. Und darunter hat er natürlich sehr stark gelitten in den vielen, vielen Jahren, als Banken in Europa einfach völlig out waren. Und von Energie wollen wir erstmal gar nicht reden. Und dann gibt es den FTSE 250, 250 oder 350, der sehr stark in den Inlandsmarkt orientiert ist. Und da sieht es dann eben auch entsprechend nicht so gut aus, wenn man sich die Unternehmen anschaut, die zum Beispiel hier vom Einzelhandel und anderen inländischen Branchen leben. Also das Thema Aktienperformance hier muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Aber ja, am Ende des Tages, wie du auch schon mit dem Vergleich zu Deutschland so ein bisschen angedeutet hast, die Börse ist halt nicht die Wirtschaft des Landes und es ist auch nicht die Politik des Landes. Und hier sind jetzt die Zinsen mal relativ hoch, also aktuell so 5,5%. Und die Inflation ist jetzt halt hier auch wieder auf ungefähr 4% gestiegen, was das Doppelte ist des Zielkorridors, den man sich oder der Zielmarke, die man sich angesetzt hat. Und man kann jetzt einerseits sagen, ja, Großbritannien steuert auf den Staatsbankrott zu, wie sonst auch andere Länder in Nordeuropa. Also Frankreich ist ja da das Nummer eins Beispiel. Und wenn man sich mal die letzten 20 Jahre der Entwicklung anschaut, muss man sagen, das sieht auf den ersten Blick schon mal alles sehr, sehr furchteinregend ein. Also der Energiesuizid der Deutschen ist ja ein bekanntes Thema. Die Engländer haben das im Grunde genommen in ähnlicher Form gemacht. Also Ölproduktion, man hat ja hier die Nordsee, die ja wirklich ergiebig war. Ölproduktion über die letzten 20 Jahre, glaube ich, -70%, Kohleproduktion -99%. Früher hat man Energie exportiert, heute importiert man. Die Preise für Strom sind für Haushalte in den letzten 20 Jahren um den Faktor 4 gestiegen und für Industrie um den Faktor 10. Und das ist natürlich alles nicht unbedingt dem allgemeinen Wirtschaftsbild zuträglich. Aber die Zinsen haben jetzt schon mal auch viel vorweggenommen und wenn man mal davon ausgeht, dass die Inflation wieder unter Kontrolle gebracht wird, dann fallen sie halt auch einfach irgendwann mal wieder und fallende Zinsen sind gut für Aktien. Und dann muss man sich überlegen, was man sich hier raussucht. Bankaktien sind nun schon mal sehr stark gestiegen. Energieaktien, also Öl, Gas, sind hier extrem billig, weil unter anderem diese Unternehmen sind seit dem Ukraine-Krieg, als mal diese Welle von hohen Energiepreisen kam, die haben eine Gewinnsteuer von 78%. Was ja schon reiner Sozialismus ist. Und deswegen wird hier nicht mehr investiert und England steuert auf einen Energiekollaps zu. Also ich frage der Zeit, bis hier irgendwann auch mal das Licht teilweise ausgeht oder die Preise steigen einfach weiter, was natürlich dann auch wieder Probleme bringt mit der Bevölkerung und mit der Politik. Also ich bin hier im Moment gerade in einem sehr schönen Airbnb. Und da steht im Handbuch ganz groß drin als allererstes, man soll bitte verantwortungsvoll die Heizung benutzen, weil die Energiepreise so hoch sind. Und ich meine, wir leben in einem westlichen Land, also wo sind wir denn, dass wir uns jetzt hier groß Gedanken machen müssen in, ich sag mal, in schönen Wohnungen über die Heizkosten. Sowas haben wir früher auch nicht gehabt. Und ja, was wird sich an dem Thema ändern? Da kann man stundenlang drüber diskutieren und sich dann die richtigen Branchen raussuchen. Es gibt viele unterbewertete Aktien, es gibt viele Übernahmekandidaten hier. Die Börse ist gelaufen, aber wie überall, es sind bestimmte Titel, die gelaufen sind und nicht querbeet alles. Und genauso gibt es ja auch extreme Unterbewertungen. Small Caps zum Beispiel generell haben viel gelitten. Also es ist ein sehr differenziertes Bild und man kann das alles nicht so ganz leicht zusammenfassen.
Ja, wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht nach gutem alten Muster jetzt auch über eine spezielle Aktie sprechen würden. Ich muss dich trotzdem fragen, weil du da derjenige bist, den ich auch am ehesten immer privat fragen würde, Thema Russland-Aktien. Ne? Wir sehen ja jetzt mit Trump, man versucht diesen Krieg zu beenden. Es gibt Gespräche, wahrscheinlich auch ganz vieles, was wir nicht mitbekommen, so in der Öffentlichkeit, sogar wieder zwischen Amerika und Russland. Das heißt, diese ganz große Auseinandersetzung zwischen denen scheint nicht mehr zu gegeben sein. Was ist mit Russland-Aktien? Also was ist mit einer Gazprom und so weiter? Weil ich weiß, es gibt ja nach wie vor viele, die diese Aktien im Depot haben, weil sie nicht rechtzeitig getauscht haben, weil sie nicht rechtzeitig verkauft haben. Vielleicht nur mal einen ganz 60 Sekunden kleinen Ausblick. Was denkst du, was wird da?
Also ich fange einfach mal mit einem Sachverhalt an, der wahrscheinlich auch dir noch nicht bekannt ist. Seit ein paar Monaten hat Goldman Sachs in New York wieder eine Russland-Abteilung, um Kunden und wahrscheinlich auch sich selber bei zukünftigen Geschäften in Russland zu helfen. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also
Ja.
es gibt an der Börse verschiedene Aktien, die Russland-Exposure bieten. Und die sind teilweise um bis zu den Faktor 3 gestiegen in den letzten 18 Monaten. Also da nimmt die Börse vorweg, dass sich was tut. Das Thema ist extrem komplex, ist ein bisschen Steckenpferd von mir, weil viele Leser von mir, leider muss man sagen, haben Gazprom-Aktien, über die ich ja auch damals geschrieben habe. Und es ist intellektuell ein interessantes Thema, weil es noch nie in dieser Form so kam und es vielleicht auch zukünftige Fälle geben wird, wenn zum Beispiel mal irgendwie China und Taiwan einen Krieg haben.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Russenaktien sind im Kurs gestiegen an der Moskauer Börse. Die westlichen Aktien mit Russland-Exposure sind auch im Kurs gestiegen. Und man kann sich allerlei Entwicklungen vorstellen, die aber auch im Kern wieder nicht nur komplex sein werden, sondern auch eine lange Zeit brauchen. Also dieses Verwaltungschaos bei den ADRs und GDRs mal zu entherren, könnte Jahre dauern, einfach weil da so viel Chaos produziert wurde von Politikern, die überhaupt keine Ahnung hatten, was sie da verursachen, dass das nicht über Nacht gelöst wird, aber es sind tendenziell Schritte in Richtung einer Lösung absehbar. Vielleicht kommen die dann nur für amerikanische Anleger, muss man mal sehen. Also das ist alles nicht garantiert, dass das überall gleich sein wird, aber es bewegt sich was und wir können da vielleicht auch bei Gelegenheit nochmal separat drüber sprechen.
Also ich greife das mal auf. Also wenn ihr dir jetzt hier zuschaut, wenn ihr sagt, hey, das ist ein spannendes Thema und das interessiert uns mehr, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann würde ich Sven bitten, einfach nochmal mit uns mal ein bisschen länger darüber zu sprechen, weil ich weiß, du hast da echt ganz, ganz viel Insiderwissen und du kennst dich da ganz gut aus bei diesem Thema. Du hast ja auch viel geschrieben in deinem Börsenbrief über das Thema Ukraine, auch super, super spannend, ne, was da jetzt passiert. Und das ist ja immer das, du hast was Tolles gesagt, nämlich die Börse nimmt das ja alles vorweg. Und viele denken immer, da kommt der Tag, dann kommt die Entscheidung, dann steigt es, aber meistens passiert das ja vorweg. Also wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare und dann sprechen wir nochmal darüber. So, jetzt aber, lass uns mal, du hast uns eine Aktie mitgebracht und ich habe schon im Vorfeld zu dir gesagt, ich hätte mir eigentlich hier nicht ein Wasser herstellen sollen, ich hätte mir eigentlich einen Gin Tonic hier herstellen sollen, denn wir reden über einen wichtigen Bestandteil von Gin Tonic. Allerdings nicht den Gin, auch nicht das Eis, sondern das Tonic. Erzähl mal, was hast du uns mitgebracht und warum ist diese Aktie so spannend aktuell aus deiner Sicht heraus?
Also ich bin seit mehreren Jahren Verfechter, dass man sich in England Übernahmekandidaten anschauen muss. Und warum? Aus Sicht von amerikanischen Investoren, denn da drüben gibt es halt eben einfach viele Kapitalsammelstellen, Private Equity und große Konzerne, die wachsen wollen durch Akquisitionen. Aus deren Sicht ist Großbritannien einfach ein sehr gut zugänglicher Markt. Die Börse hier ist sehr offen. Es gibt hier keine Regierung, die reingrätscht, wenn man ein in Anführungszeichen strategisches Unternehmen kaufen will. In Frankreich wurde ja mal sogar eine Supermarktkette als strategisch wichtig eingestuft, weswegen das nicht übernommen werden dürfte von einem Kanadier. Und die Kultur ist hier sehr ähnlich zu Amerika, die Sprache ist ähnlich, das Rechtssystem, man kennt sich aus. Also deswegen bieten sich Übernahmen in Großbritannien eigentlich immer an, wenn es hier gute Übernahmechancen gibt. Je nachdem, welche Phase der Währungsentwicklung man sich gerade anschaut, also gelegentlich in den letzten Jahren war das der Dollar gegenüber dem Pfund auch immer mal sehr stark. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass hier Amerikaner gekauft haben. Und dann gibt es hier sehr viele unterbewertete Aktien, die einfach Übernahmekandidaten sind, weil es keinen dominierenden Großaktionär gibt. Und dann passiert was sehr Interessantes. Wenn dann Übernahmeangebote kommen, sind die Prämien, die geboten werden, oft extrem hoch im historischen Vergleich, weil die Börsenkurse einfach oft so niedrig sind. Aber bei einer Übernahme wird halt eben der Fair Value geboten. Da muss ein Unternehmen unter einer Bewertung gemacht werden. Und hier gab es Fälle mit Übernahmeprämien von bis zu 150%, was ja absurd ist und einfach zeigt, dass der Markt total ineffizient ist. Und ich habe in dem ganzen Kontext vor einiger Zeit meinen Lesern mal die Fevertree-Aktie vorgestellt. Also Fevertree, das bekannte Tonicwasser. Auf Deutsch heißt es ja Bitterlimonade, wie ich vorhin noch extra nachgeschaut habe. Und also Tonicwasser ist ja in Anführungszeichen Sprudel mit Chinin drin und man hat das ursprünglich ja mal entwickelt oder getrunken in Ländern, wo es Malaria gab. Und um es ein bisschen leichter trinkbar zu machen, hat man dann noch Gin reingemixt, dadurch entstand der Gin und Tonic. Und dann hat jahrzehntelang Schweppes diesen Markt dominiert und Schweppes ist gar nicht mal unbedingt jetzt das beste Tonic Water, aber die hatten halt einfach den größten Marktanteil. Und vor knapp 20 Jahren haben zwei britische Unternehmer gesagt, wir tun jetzt mal was Neues machen. Wir recherchieren jetzt, wie können wir denn die weltbeste Bitterlimonade herstellen. Sind sie in Archive gegangen, haben alles recherchiert, was es historisch zu dem Thema gibt und haben dann eine hergestellt und gemixt, die Fever Tree heißt und die hat den britischen Markt in einem rasanten Tempo gestürmt und man wurde auf einmal die Nummer eins im britischen Markt unter den Bitterlimonaden. Und es hat dazu geführt, dass die Aktie durch die Decke ging. Die ging um den Faktor 20 oder 30 nach oben nach einem IPO. Und dadurch wurde Fever Tree an der Aktie, ich sag mal so, zu der Tonic Water Aktie. Und ja, um dann noch kurz weiter auszuholen, also ja, irgendwann kam dann mal die Abkühlung, also in Fevertree hat dann auch nach Amerika expandiert, auch relativ erfolgreich. Aber dann kam halt die Pandemie und Fevertree hatte zum Beispiel das Problem, sie haben halt alles in Großbritannien produziert und dann mussten diese Flaschen und Dosen nach Amerika verschifft werden. Und wenn die Frachtraten durch die Decke gehen und die Logistikketten zusammenbrechen, dann hat man dort halt auf einmal wahnsinnig steigende Kosten. Die konnte man nicht an den Konsumenten weitergeben. Deswegen sind die Margen unter Druck gekommen und die Aktie hat quasi den gesamten Gewinn, den man mal seit der ersten Emission aufgebaut hatte, hat die dann wieder abgegeben. Und es kam dann mal eine Konsolidierung beim Unternehmen. Und dann ist es zu einem wesentlichen Aspekt gekommen und das ist das, worauf man heute das Augenmerk richten muss. Es ist dann ein amerikanischer Getränkekonzern eingestiegen, Molson Coors, einer der größten Braukonzerne auf der Welt. Die haben natürlich Produktions- und Vertriebskapazität in einer ganz anderen Dimension. Und die haben gesagt, Fevertree ist ein super Produkt, ist in Amerika erfolgreich. Der Amerikaner trinkt das Zeugs ganz gerne. Aber die haben halt einfach noch nicht die Distributionskanäle und sie haben auch nicht die Produktionskapazitäten, also überhaupt keine in Amerika. Und Molson Coors wird es jetzt lokal produzieren in Amerika. Damit fallen dann mal die Logistikprobleme weg. Und die haben halt einfach 400.000 Verkaufsstellen, wo man dieses Produkt reinschieben kann. Und die Aktie ist unterbewertet, können wir auch gerne gleich nochmal ein bisschen näher drüber reden. Molson Coors hat einen Anteil gekauft. Die Firma tut gerade einen Teil ihres Cashflows verwenden, um die Aktie zurückzukaufen. Sie ist halt einfach günstig vor ein paar Tagen.
Verkauft quasi Anteil
Die
zurück.
Fevertree kauft
Ja.
kontinuierlich Aktien zurück. Vor 2 Tagen hat man eine Aufstockung des Aktienrückkaufs bekannt gegeben, auch signifikante Zahlen. Also Börsenwert ist, glaube ich, im Moment gerade 1,2 Milliarden Pfund, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und vor 2 Tagen, also man hat erst für 100 Millionen zurückgekauft und jetzt kauft man wieder für 30 Millionen zurück. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, das wird ein Wachstumsunternehmen durch die Eroberung des amerikanischen Marktes. Das reicht schon völlig aus, da braucht man keine anderen Märkte. Amerika ist so groß, das ist alles, was Fevertree braucht. Und langfristig, wenn das funktioniert, wird Molson Coors sich wahrscheinlich die Firma einfach ganz einverleiben. Das machen ja Großkonzerne. Wenn so eine Marke läuft, dann sagen die irgendwann, schieb rüber. Und dann gibt es ein attraktives Übernahmeangebot. Und das ist die Spekulation bei Fevertree.
Ja, man muss ja sagen, wenn man so ein bisschen in der Welt unterwegs ist und man geht in eine Bar oder man sitzt im Hotel an der Bar, Fever gibt es schon fast überall. Ne? Also in den Bars zumindest, in den Supermärkten glaube ich nicht so viel, aber auch hier, wenn ich in Dubai jetzt in eine Bar gehe und bestelle mir einen Gin Tonic, dann gibt es das relativ häufig. Ich glaube, die machen auch nicht ausschließlich Tonic. Die Marke produziert, glaube ich, auch noch andere Getränke. Liege ich da richtig oder habe ich das jetzt irgendwie falsch im Sinn?
Genau, also dir fällt es wahrscheinlich deshalb auf, weil du halt wahrscheinlich nicht in die allerbilligsten Hotels ständig gehst und in den etwas höherwertigen Etablissements und Bars ist halt eben einfach Fevertree eine Premium-Marke, kostet auch mehr Geld, muss man klar sagen. Und mittlerweile haben sie auch andere Produkte hergestellt, also Ginger Beer, was heißt das nochmal auf Deutsch?
Ja, wird hier, glaube ich, auch Ginger Beer genannt.
Ginger Beer und dann auch Cocktails aus der Dose, also fertig gemischte Cocktails. Und das bietet sich alles an, das ist auch signifikant im Vergleich zum Konzernumsatz, aber also ganz klar, die Bitterlimonade, das Tonic Water ist da einfach das Zugpferd. Ist wie bei Coca-Cola, die machen auch andere Sachen, die machen auch Mineralwasser, aber ist einfach Coca-Cola.
Ja, vielleicht nochmal kurz zu der amerikanischen Firma, Molson Coors. Die hatten ja kürzlich mal, was heißt kürzlich, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, die haben ja mal sehr profitiert, als Budweiser so ein bisschen auf diese Woke-Schiene mitgegangen ist und dann plötzlich so Woke-Werbung gemacht hat. Und da gab es einen riesen Aufschrei in Amerika und plötzlich haben ganz, ganz viele Bud Light, was ja, was heißt, nicht so der Klassiker ist, so ein Bud Light, das haben ja ganz viele dann boykottiert und sind dann rübergegangen zu Coors Light. Mittlerweile ebbt ja diese Woke-Werbung diese Woke-Welle in Amerika komplett ab. Ne? Also man geht da wieder komplett in die andere Richtung, also in die, wo man sagt, normale Richtung. Also Molson ist ja auch durchaus eine ernstzunehmende Firma. Ne? Ich habe jetzt nicht den Aktienkurs im Kopf, aber vielleicht, wir reden gleich nochmal über die FIFA weiter, was ja auffällt, dass auch in den letzten, man kann eigentlich sagen, fast nach der Pandemie, sind ja auch ganz, ganz viele Getränkefirmen wirklich unter Druck geraten. Ne? Also auch FIFA macht jetzt den alkoholfreien Zusatz zum Gin Tonic. Aber wenn wir mal über den Gin sprechen, also diese großen Firmen, Pernod, Ricard oder auch Diageo, ja auch aus England, die hat es ja alle im Preis wirklich zerhauen. Ne? Was sind da Gründe dafür? Trinkt keiner mehr Alkohol oder woran liegt es? Man müsste doch denken, Mensch, die Stimmung ist so schlecht, die Leute müssten sich jetzt alle jeden Abend so einen Shot geben, um das auszuhalten.
Ja, also ich denke mal, in der Pandemie haben wir ja wahrscheinlich alle ein bisschen mehr Alkohol getrunken, als wir vorher getrunken haben. Und dann kam es zu einer Abkühlung und vielleicht auch einfach zu Zeichen eines Generationswechsels. Also die Generation, die ein bisschen jünger ist als wir, die trinkt tendenziell nach meiner Beobachtung weniger Alkohol, nimmt dafür dann halt eben Mushrooms und macht andere Sachen. Aber es ist definitiv eine gewisse, ja, ich sag mal, eine Abkühlung der Wachstumstendenzen im Alkoholmarkt da, wobei es auch wieder nach Ländern geht. Also auch Zigaretten zum Beispiel werden ja in Schwellenländern nach wie vor viel mehr geraucht als zum Beispiel bei uns. Und dann gibt es Marktanteilsverschiebungen. Das ist eigentlich vielleicht das Interessanteste an dem Ganzen, weil sowas ist nicht immer sofort offensichtlich und deswegen kann man als Aktionär oder als Investor da immer mal eine gewisse Nasenlänge voraus sein. Also so wie du das schon ansprachst mit Bud Light, also der Bud Light trank vorher, der hat dann halt eben ein anderes Bier getrunken und das hat eben einen anderen Bierfirma dann genutzt. Und so ist es im Grunde genommen mit Alkoholgetränken generell. Also es gibt einen Trend zur Premiumisierung. Man trinkt nicht mehr so oft, aber dafür trinkt man dann halt eben die guten Sachen. Da ist Fevertree ganz klar dabei, weil früher hat man halt eben darauf geachtet, man kauft guten Gin, aber dann mischt man irgendeinen Tonic Water rein. Da hat man überhaupt keine, also Aufmerksamkeit drauf gebracht. Und Fevertree hat gesagt, nein, nein, also es muss guter Gin sein und richtig gutes Tonic Water, es macht einen riesen Unterschied. Und deswegen kostet Fevertree einfach mehr und ist eben auch einfach erfolgreich damit. Und letztlich geht es um Marktanteilsverschiebungen. Also die nehmen halt einfach Schweppes den Marktanteil weg. Und der Markt an sich muss gar nicht wachsen. Die wachsen halt auf Kosten anderer. Generell denke ich, sollte man sich Alkoholaktien mal anschauen, weil wenn solche, ich sag mal, etwas generalisierten, also wenn man, also jeder sagt erstmal, es wird weniger Alkohol getrunken. Und wie ich eben schon ansprach, man muss da wieder differenzieren. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob der Trend wirklich so nachhaltig ist. Denn ich sag mal, Alkohol ist jetzt mit der menschlichen Kultur seit Jahrtausenden verbunden. Und ob das jetzt dauerhaft sich ändert, habe ich noch so meine Zweifel. Und vielleicht muss man sich Alkoholaktien generell mal anschauen. Das kann auch sein. Ich habe da keine feste Meinung dazu bislang.
Also auf jeden Fall ist ja spannend, wenn so Riesenkonzerne, die ja jetzt nicht plötzlich durch eine Technologie überholt werden, sondern wo man einfach sagt, okay, es gibt vielleicht mal so ein bisschen Schwung im Verbraucherverhalten, wenn die plötzlich 50, 60, 70% einbrechen, dann ist es ja auf jeden Fall was wert. Klar, das ist halt keine KI, ist keine Tech, aber ist trotzdem mal spannend, vielleicht auch gerade so, dass man sagt, okay, ich gucke mir das mal an, wenn der Wind mal dreht und vielleicht wieder mal ein bisschen Wind aus den Tech-Aktien rausgeht, vielleicht in was anderes rein. Ja? Also, dass man es zumindest mal auf der Agenda hat. Jetzt hast du gesagt, das ist ja unter Analysten, du bist ja kein klassischer Analyst, sondern du hast ja eine eigene Herangehensweise, aber dieses Wort, die Aktie ist unterbewertet. Das ist ja immer. Wie macht man denn das fest? Also vielleicht können wir es mal an dem Beispiel Fever machen. Warum sagst du, die Aktie ist unterbewertet? Weil viele sagen ja, hey, wenn was unterbewertet wäre, genauso wie wenn was überbewertet wäre, dann würde es doch der Markt korrigieren. Ne? Wir beide, glaube ich, sind lang genug dabei, um zu wissen, dass dieses Märchen von der Markt ist effizient nicht immer stimmt, sondern dass es ganz häufig Situationen gibt, wo der Markt alles ist, bloß nicht effizient. War ein Beispiel der Fiverr, warum glaubst du, dass diese Aktie unterbewertet ist?
Also ich schaue mir immer zwei Dinge an. Wie ist es relativ zu anderen Aktien bewertet und wie ist es in absoluten Zahlen bewertet? Und generell bin ich ein größerer Fan von den absoluten Bewertungen, weil das, also das ist einfach vom Effekt her wichtiger, komme ich auch gleich noch drauf, gehe ich noch näher drauf ein. Also mal als Ausgangspunkt, ich habe mich eben nach Übernahmekandidaten in Großbritannien umgeschaut und da kommt einem Fevertree halt auf den Radarschirm. Und im Vergleich zu anderen Unternehmen, die so grob vergleichbar sind, ist Fevertree wahrscheinlich mit einem Drittel der üblichen Bewertung im Moment an der Börse bewertet. Was ja bei einer Übernahmesituation schon mal ein guter Ausgangspunkt ist, weil da werden einfach Branchenvergleiche gemacht von den M&A-Advisern und da muss sich der Käufer dann rechtfertigen. Und wenn alle anderen in der Branche mit dem sechsfachen Umsatz bewertet werden, dann ist es halt schwierig, woanders den zweifachen Umsatz zu bieten und mit dem Angebot dann die Aktionäre zu überzeugen, zu verkaufen. Dann ist es aber meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig zur Absicherung der verschiedenen Szenarien sich anzuschauen, wie ist es denn in absoluten Zahlen bewertet. Und die Fevertree-Aktie ist halt völlig zusammengeprügelt worden und im Moment zeichnet sich jetzt der Turnaround ab beim operativen Geschäft, weil man hat halt eben bestimmte Probleme in den Griff gebracht und jetzt so nach und nach greift die Zusammenarbeit mit Molson Coors eben schon. Also das wurde im Januar angeleiert und sowas hat natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, bis die ihre Distributionsschienen da öffnen. Aber das kommt jetzt alles. Und wenn man sich mal die Gewinnschätzung für 2028 anschaut, was ja jetzt nicht so weit weg ist, weil wir sind jetzt im September, also noch 4 Monate, dann sind wir im Jahr 2026 und dann guckt jeder die Schätzungen für 2027 und 2028 an. Und dann kommen wir halt bei Fevertree so ungefähr auf ein KGV schon mal von 8. Und wenn man dann noch die Cash-Reserven des Unternehmens rausrechnet, kommt man halt auf ein KGV von 5. Und dann sage ich mal, dann wird es auf jeden Fall schon mal eins geben. Die Firma wird weiter Aktien zurückkaufen, weil aus Sicht des Management ist man dann selber so billig, dass man sagt, wenn wir Cashflow haben, den wir da investieren können, auf verantwortungsvolle Weise, dann wird Fevertree weiter signifikant Aktien zurückkaufen. Und wenn dann halt mal über 1 oder 2 Jahre 10 oder 20% des Aktienkapitals zurückgekauft werden, dann hat das in der Regel schon mal einen Effekt auf den Börsenkurs und es ist auf jeden Fall schon mal eine Absicherung. Und was die langfristige Übernahmefantasie anbelangt, und da ziele ich eben drauf, also in 2 oder 3 Jahren oder vielleicht sind es auch 5 Jahre, möchte ich dann gerne mal ein Übernahmeangebot haben von Molson Coors. Und wenn es im Moment schon nur mit einem Drittel bewertet ist, dessen, was in der Branche gezahlt wird für M&A-Situationen, und man dann halt so perspektivisch mit einem cashbereinigten KGV von 5 notiert und es ist ein Wachstumswert mit einer qualitativ hochwertigen Marke und ein Produkt, was sehr gut etabliert ist und wo man wahrscheinlich noch viele, viele Jahre wachsen kann, weil der amerikanische Markt so gigantisch ist. Und dann gibt es ja auch noch Australien und Japan und wo sonst eben noch so Gin Tonic getrunken wird. Dann ist es zu billig und dann wird es da auf die eine oder andere Weise nach oben gehen. Ob man dann zwei- oder dreifaches Geld macht oder längerfristig fünffaches Geld, weiß ich auch nicht. Aber ich fühle mich da ganz gut abgesichert nach unten. Und nach oben ist viel Potenzial und es ist eine Firma, wo ich mir um das Produkt keine Sorgen machen muss, weil es kommt nicht morgen jemand, der irgendwie die bessere KI erfunden hat und dann wandern alle schnell darüber. Fevertree ist jetzt erstmal ganz gut etabliert und insofern denke ich, ist es eine solide Anlage mit sehr gutem Potenzial.
Zahlt die Aktien in Dividende?
Nee, tun sie im Moment nicht. Also die stecken dann alles in Aktienrückkäufe.
Ich spreche da für das Unternehmen. Ich bin ja kein allzu großer Dividendenfan, schon allein aufgrund der steuerlichen Situation, weil du gibst halt von jeder Dividende hier in Deutschland 25% ab an den Staat. Und deswegen, mir sind ja Aktienrückkäufe auch viel, viel lieber, weil dann eben der Anteil der Aktionäre am Unternehmen steigt. Also ich finde, ist ja quasi Buffett, ne? Der nimmt zwar jede Dividende mit, aber ist ja auch eher ein Freund, dass Aktien lieber zurückgekauft werden, als dass das Geld Cash ausgeschüttet wird. Ja. Okay. Gut, dann würde ich Folgendes vorschlagen, lieber Sven. Wir vereinbaren jetzt eine kleine Wette. Und zwar, wir wetten natürlich um einen Gin Tonic und der Gewinner darf sich aussuchen, wo wir den trinken. Das heißt, wir gehen mal jetzt, wir haben den aktuellen Preis, wir blenden den jetzt hier auch ein mit Chart und so. Und wir sagen einfach, was geben wir uns als Ziel? 12 Monate, notiert die Aktie in 12 Monaten höher, ja oder nein?
Ich würde sagen, ja, und ich sag mal, also in 12 Monaten muss sie mindestens 30% höher stehen, sonst geht der Gin Tonic auf mich.
Okay.
Und wenn sie weniger als 30% höher steht, dann geht der Gin Tonic
Dann
auf dich. Wie
geht.
wäre das?
Genau, dann das machen wir. Dann machen wir das. Dann geht diese Wette jetzt. Siehst du, so machen ja auch Aktienspaß. Ne? So
Ja,
machen
genau.
Aktienspaß. Und wer das Ganze nochmal in der Tiefe nachlesen möchte, ne? Du hast einen sehr, sehr ausführlichen Report darüber geschrieben, auch in deinem Brief. Vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen für all diejenigen, wir haben ja so viele neue Zuschauer jetzt auch hier. Was machst du genau und wo kann man das Ganze nachlesen?
Ich schreibe eine Webseite, die heißt undervaluedshares.com. Also die macht, was sozusagen der Name schon ausdrückt. Ich schaue mir unterbewertete Aktien an. Und einmal die Woche am Freitag veröffentliche ich einen kostenlosen Artikel. Und so ungefähr einmal im Monat kommt eine ausführliche Studie zu einem Unternehmen. Das sind dann meistens irgendwo zwischen 20 und 50 Seiten, auch unterhaltsam geschrieben, auch so ein bisschen mit Geschichte. Zum Beispiel gerade im Fall Fevertree war das sehr interessant, wie es zu diesem Produkt überhaupt kam, historisch. Und das Jahresabo, mit dem man die Studien abrufen kann, kostet $49 pro Jahr, wird aber irgendwann mal in absehbarer Zeit angehoben, weil ich den Preis seit 7 Jahren konstant gehalten habe. Und der Dollar von 2019, der war einfach mehr wert als im Jahr 2025. Und ja, also einfach mal reinschauen, die kostenlosen Freitagsartikel anschauen und wer die Fevertree-Studie haben möchte. Also ich muss sagen, die habe ich jetzt auch deshalb für unsere Sendung hier ausgewählt, weil die beim Publikum sehr gut ankam. Also man weiß ja nie im Voraus, was der Leser mag, und diese Studie und diese Aktie und dieser ganze Investment-Case kam sehr gut an und hat sehr viel Interesse geweckt. Also ist wahrscheinlich eine gute Einstiegsstudie, um meine Arbeit mal sich anzuschauen.
Absolut. Also ich kann ja auch immer nur wieder sagen, ich bin ja auch seit vielen, vielen Jahren Leser bei dir. Es gibt ganz wenige Börsendienste, die ich abonniert habe. Und da gehörst du dazu. Du hast zum Beispiel auch ganz, ganz tolle Sachen geschrieben über die Ukraine. Wir hoffen ja alle, dass dieser Irrsinn irgendwann mal da zu Ende ist. Und als Aktionär wird man davon mit großer Wahrscheinlichkeit auch sehr profitieren können, aber eben nicht mit den üblichen Dingen, die man sich so vorstellt. Ne, viele sind in Rheinmetall und denken dann, oh, wenn der Krieg vorbei ist, kracht alles runter. Und dann gibt es aber ja Anlagealternativen, die hast du ja auch in deinem Brief super oder auf deiner Website super beschrieben. Und ich freue mich, dass du den Preis erhöhst. Nicht, weil ich dann zahlen muss, sondern weil ich ja, glaube ich, in jeder unserer Begegnungen immer sagt, Sven, du bist zu günstig, du musst mehr verlangen.
Absolut. Und nach 7 Jahren tue ich deinen Rat dann endlich mal
Dann
annehmen.
kannst du jetzt mal so ein bisschen Inflation einpreisen, so langsam. Okay. Lieber Sven, es war mir eine große Freude, wie jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, dass du wieder mal bei uns zu Gast warst. Super interessant. Nochmal die Aufforderung an euch als Zuschauer, wenn ihr mehr von Sven lesen wollt, dann geht auf seine Webseite. Wir verlinken das Ganze hier in den Shownotes. Und wenn ihr sagt, hey, wir wollen mehr oder wir wollen nochmal ausführlicher über Russland-Aktien sprechen, ich kenne wirklich wenig Menschen, die so gut in diesem Thema sind wie Sven. Immer wenn ich mal was habe, frage ich ihn da auch. Dann schreibt mir das in die Kommentare und dann setzen wir uns nochmal zusammen. Und dann müssen wir uns bloß im Vorfeld schon überlegen, was dann unsere Wette ist. Dann müssen wir halt über Wodka dann reden oder irgendwas. Ja, aber wir finden schon auch da wieder eine Wette, die wir machen können.
Genau, und dann steigen auch die Alkoholaktien wieder, wenn wir da.
Oder wir könnten auch sagen, hey, nicht, dass alle denken, wir trinken jetzt zu viel Alkohol, ne, was gar nicht der Fall ist. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir trinken auch alle weniger Alkohol. Ne. Das ist tatsächlich so. Aber bei uns kann man das eigentlich noch aufs Alter schieben. Ne. Wir vertragen nicht mehr so viel. Wir können ja auch um so ein kleines Döschen Kaviar dann irgendwie wetten oder so. Also können wir dann auch machen.
Genau, Jens, wie immer, große Ehre und großes Vergnügen.
Okay. Lieber Sven, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Und danke euch, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können. Und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye bye.